Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein Landstrich wurde von einer Dürre heimgesucht. Die Bauern überlegten, wie sie die Ernte retten könnten. Alle beteten um Regen. Am Sonntagnachmittag ging der Pfarrer über Land. Da sah er einen Bauern, wie er am Feldrand an einem Baum stand mit der Säge in der Hand. Er hielt sich mit der linken Hand an einem Ast fest und fuchtelte mit der Säge in der rechten Hand. Es sah so aus, als wollte er gerade anfangen, sich ins Bein zu sägen. Der Pfarrer eilt dazu und ruft: »Halt, was machst du denn?« Der Bauer blickt kaum auf und setzt die Säge an seine Wade. »Ich hole jetzt den Regen.« »Aber dazu brauchst du doch keine Säge.« »Doch«, antwortete der Bauer, »es heißt doch, sich sägen bringt Regen.« »Bloß gut, dass der Pfarrer rechtzeitig kam. Es heißt natürlich richtig, sich Regen bringt Segen. Und um den Segen geht es heute. Das Wort Segen kommt häufig vor in der Kirchensprache und unter Christen. Aber was ist das eigentlich Segen? Das erfahren wir aus dem heutigen Predigtext, aus dem 4. Buch Mose im 6. Kapitel, Verse 22 bis 27. Und da steht: Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ihr kennt diese Worte. Ich segne euch damit am Ende jeden Gottesdienstes. Weil der Segen zum Gebrauch für Aaron und die Priester bestimmt ist, heißt er auch aaronitischer Segen. Aber dennoch, Segen kommt nicht von Menschen, sondern immer und ausschließlich von Gott. Es heißt ja: Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Gott, der Vater selbst, setzt die Segensworte ein, wie Gott, der Sohn Jesus Christus, das Vater unser einsetzt und das Abendmahl. Auch wenn der Pfarrer segnet oder Eltern, geben sie nicht ihre Kraft weiter, sondern die Kraft, die sie selbst von Gott erhalten haben. Wer segnet, kann Gott nicht dazu zwingen, Wünsche zu erfüllen. In der Bibel sind die Segensworte Jahwes kein Gebet, auch kein Wunsch, sondern die Zusage von Wirklichkeit. Das wird dadurch ausgedrückt, dass die Verben in der grammatikalischen Form des Jussiv stehen. Der Jussiv steht für einen Befehl, der von einer nicht anwesenden Person bzw. Gruppe von Personen ausgeführt werden soll. In unserem Fall befiehlt sich Jahwe selbst, sein Volk zu segnen. Ganz wörtlich übersetzt lautet Vers 24: Es wird dich segnen, Jahwe, und der wird dich bewahren. Segnen heißt also, Gott daran zu erinnern, dass er uns segnen will. Martin Luther sagte, wir dürfen Gott mit seinen Verheißungen immer wieder in den Ohren liegen. Der aaronitische Segen ist auch kein Allerweltssegen. Er gilt nur dem Volk Gottes, den Israeliten. Wir Christen dürfen diesen Segen auch für uns in Anspruch nehmen, weil wir durch Jesus Christus zum neuen Bund und zum Volk Gottes gehören. Schließlich ist dieser Segen auch kein philosophisches Prinzip oder eine Art geistiges Naturgesetz der Gottheiten oder des Göttlichen oder des Schicksals, sondern die Tat Jahwes, Gottes des Vaters. Er in seiner Person erteilt den Segen. Konkret wir Menschen als Personen und als Gottesvolk empfangen ihn. Jahwes Segen ist eine persönliche Angelegenheit. Man könnte auch sagen, Segen ist Beziehungszusage oder Beziehungsversprechen. Jahwe legt sich fest, dass er mit uns verbunden sein will und uns deshalb verbunden bleibt. Das drückt er besonders im letzten Vers aus, wo es heißt: Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Den Namen auf etwas legen ist noch mehr als mit Beschlag belegen. Jahwe macht seinen Anspruch auf uns geltend. Einen Anspruch, der uns nur Vorteile bringt, eben Segen. Aber was genau sind das für Selbstbefehle oder Verheißungen, die Jahwe Segen nennt? Der Predigtext nennt drei. Jahwes Segen gibt den Gläubigen Gottes Schutz, Gottes Nähe und Gottes Frieden. Der Text hat einen interessanten Aufbau. Es sind drei Segensverse. Der erste umfasst drei Worte, der zweite fünf Worte und der dritte sieben Worte. Und sie sind jeweils dreiteilig aufgebaut, sodass Jahwe in der Mitte steht. Davor ein Bild oder eine Benennung des Segens kommt und nach der Nennung Jahwes folgt eine Beschreibung, was der Segen beinhaltet. In Vers 24: Es wird dich segnen, Jahwe, und er wird dich behüten. Segen heißt Schutz. Vers 25: Es wird hell machen, Jahwe, sein Gesicht zu dir und wird sich deiner erbarmen. Segen heißt Vergebung. Vers 26. Es wird heben, Jahwe, sein Gesicht zu dir und er wird setzen für dich Frieden. Segen heißt, Jahwe nimmt dich wohlwollend wahr, er bringt dir Frieden. Ich möchte nun einige Aussagen des Predigtextes so bündeln. Jahwes Segen gibt den Gläubigen erstens Schutz, zweitens Nähe und drittens Frieden. Zuerst also, Segen bedeutet Gottes Schutz. Der Herr behüte dich. Solche Bibelsprüche werden gern als Tauf- oder Konfirmationssprüche gewählt. Und doch kann man Gottes Schutz doppelt missverstehen. Erstes Missverständnis, man bemerkt Gottes Segen und Schutz gar nicht. Wie viele 100 Autoreisen unternimmt man, lange und kurze? Und wie viele 100 Mal ist nichts passiert? Wer dankt Gott für dessen Schutz? Oder, dass es Regen und Regenbogen gibt, Sonne und Ackerboden, Gesundheit und Speise. Wer hält das nicht für selbstverständlich? Ist es aber nicht. Es ist Gottes Segen und Schutz. Wir sollten Gott dafür so oft danken, wie wir den Segen erleben, also täglich, zum Beispiel vor dem Essen. In der hebräischen Sprache bedeutet das Wort Segen zweierlei. Wenn es von Gott gesagt wird, bedeutet es segnen. Wenn es von Menschen gesagt wird, bedeutet es Gott loben oder Gott danken. Wir segnen Gott bzw. reagieren auf seinen Segen mit Lob und Dank. Zum Beispiel beim ersten Kirchgang nach der Geburt oder zur Konfirmation oder beim Hochzeitsjubiläum. Da danken wir Gott für alles Gute, was er uns bisher geschenkt hat. Und zugleich bitten wir ihn um Bewahrung und Zuwendung für die Zukunft. Wir können auch bewusst um Gottes Segen bitten oder ihn anderen zusprechen. Ja, wir sollen es, sagt die Bibel in 1. Petrus 3,9. Da steht, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Der Segen ist so segensreich, dass das Segnen anderer dem Segnenden selber Segen bringt. So überfließend ist Gottes Gnade und Liebe und Macht und Güte. Hier haben wir wieder die göttliche Win-Win-Situation vor Augen. Gott tut anderen gut, wenn wir sie segnen. Und damit tut Gott zugleich uns selbst etwas Gutes. Wir können also bewusst um Gottes Segen bitten oder den anderen zusprechen. Bei Antritt einer Reise den Reisesegen. Man kann die Kinder früh segnen, bevor sie zum Kindergarten gehen oder in die Schule. Abends vor dem Einschlafen genauso. Bitte tut das. Segnen geht ganz einfach. Man legt dem Menschen die Hand auf den Kopf und spricht, es segne dich und behüte dich, Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Oder man spricht eben den aaronitischen Segen aus dem 4. Buch Mose im 6. Kapitel ab Vers 24. Oder ein anderes Bibelwort. Und schließlich ist der Segen wichtig für die letzte Reise. Lasst eure verstorbenen Verwandten aussegnen, bevor sie aus dem Sterbehaus getragen werden. Dazu könnt ihr den Pfarrer rufen oder selbst den Segen sprechen. Ein passendes Segenswort ist Psalm 121. Da heißt es über Gott, er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Gottes Segen bedeutet da den gesicherten Ausgang aus diesem Leben und Eingang in das ewige Leben. Zweites Missverständnis. Gerade als Schutz kann der Segen aber auch so missverstanden werden, dass er zur Rundumversicherung wird. Der Segen als Zauberspruch, nach dem Motto, mir kann nichts passieren, ich bin ja gesegnet. Aber das hat Gott gar nicht verheißen. Auch Gesegnete müssen leiden. Unser Meister Jesus Christus litt ja auch. Und wir Schüler stehen nicht über unserem Meister. Segen heißt nicht Bewahrung vor aller Not, sondern in der Not. Und vor allem bedeutet Segen Bewahrung vor der ewigen Verdammnis. Gottes Segen bedeutet auch Gottes Vergebung. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gottes Liebe ist wie die Sonne, so singt ein Lied. Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand zukommen kann, steht in der Bibel. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Mit dem leuchtenden Angesicht ist Lächeln oder freundlich Bucken gemeint. Wenn auf dem Bürgeramt unsere Nummer aufgerufen wird und wir ins Zimmer eintreten, sehen wir gleich, ob die Beamtin uns wohlgesonnen ist oder nicht. Ob wir uns auf einen Nervenkrieg einstellen müssen oder nicht. Wenn sie freundlich guckt, sind wir wahrscheinlich schnell wieder draußen und haben unser Ziel erreicht, den neuen Ausweis in der Tasche. Jahwe guckt uns auf jeden Fall freundlich an. Das bedeutet Gnade, also Erbarmen. Es wird ja mit gnädig übersetzt in unserer Bibelstelle. Wenn man Gott nicht kennt und deshalb seine eigenen Sünden nicht kennt, dann weiß man auch nicht, was gnädig sein heißt. Gott könnte uns mit allem Recht in die ewige Verdammnis werfen. dann wäre er nicht ungerecht oder willkürlich, sondern einfach nur gerecht. Aber Gott ist auch gnädig. Wie? Indem er sich unser erbarmt, uns unsere Sünden vergibt, wenn wir ihn darum reuevoll bitten. Ihr merkt auch hieran, warum Jahwe Segen nur seinem Volk gilt. Weil alle, die nicht zu seinem Volk gehören wollen, seine Gnade und damit seinen Segen gar nicht suchen und wollen. Wie oben schon beschrieben, ist der Segen Jahwes eben kein Zauber, erst recht kein Naturgesetz oder ein angenehmes Zusatzfeature, was ich kostenlos mitnehmen kann im Sonderangebot, sondern es hat Jahwe das Leben seines Sohnes gekostet, es hat Jesus sein eigenes Leben gekostet und es kostet den Heiligen Geist Betrübnis, dass er so oft missachtet oder verachtet oder missbraucht oder ignoriert wird. Jahwes Gnade ist nicht selbstverständlich, sondern sein freiwillig überreichtes, sehr teures Geschenk an uns. Und genau dieses Geschenk ist die Voraussetzung für das dritte Segenswort. Das ist zugleich der dritte Aspekt der Predigt. Die dritte Bedeutung des Segens ist Friede. Im sprachlichen Aufbau der Segensverse steht der Friede am Ende als Ziel des Segens. Friede meint ja nicht nur, dass gerade kein Krieg wütet. Friede heißt hebräisch Shalom. Und das bedeutet Wohlergehen, sinnerfülltes Leben, Leben nach Gottes Willen. Dieser Segen ist durch Jesus Christus erfüllt worden, denn er ist unser Friede, sagt die Bibel. Ja, Jesus selbst greift als Gottes Sohn das Segenswort des Vaters auf und sagt den Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb sollen wir Christen uns auch mit dem Zeichen von Christus segnen, mit dem Kreuz. Ihr wisst, dass Martin Luther das Bekreuzigen lehrt. Nachzulesen im Gesangbuch unter Nummer 815. Bekreuzigen geht so. Wenn der Name des dreieinigen Gottes genannt wird, dann nimmt man den Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand und berührt sich damit zuerst an der Stirn, dann am Bauch und dann links und rechts an der Schulter. So zeichnet man ein Kreuz auf seinen Körper wie bei der Taufe. Das Wort segnen stammt von dem lateinischen Wort signare und das heißt bezeichnen. Bezeichnen mit dem Zeichen des Kreuzes. Wir sind auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft. Oft wird das Wort dreieinig benutzt. Das Wort einig bedeutete zu Luthers Zeiten aber nicht, dass man zusammenhält oder sich einig ist, sondern es bedeutete einzig. Unser Gott ist drei und doch der Einzige. Er ist drei einzig oder drei ein. Auch wenn wir weiterhin drei einig sagen, ist es doch hilfreich, Missverständnissen dadurch vorzubeugen, dass wir die ursprüngliche Bedeutung des Wortes einig kennen. Heute ist Trinitatis, das Fest von Gottes Dreieinheit. Der ein und einzige Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Den aaronitischen Segen kann man auch trinitarisch verstehen. Luther sagt in einer Predigt von 1527, dieser Segen ist nicht weit von dem anderen Segen, den man in der lateinischen Sprache gibt und auf Deutsch also lautet, es segne euch Gott der Vater und der Sohn und Heiliger Geist. Amen. Denn dem Vater wird zugeeignet das Werk der Schöpfung, welches dieser unser Segen auch rührt und klarer ausdrückt, da er spricht, der Herr segne dich und behüte dich, das ist, er gebe dir gnädiglich Leib und Leben und was dazugehört. Also dem Sohne wird zugeeignet das Wort der Erlösung, welches dieser Segen auch rührt und erklärt, der er spricht, der Herr erleuchte sein Angesicht über dir und so weiter. Das ist, er helfe dir von Sünden und sei dir gnädig und gebe dir seinen Geist. Und dem Heiligen Geist wird zugeeignet das Werk der täglichen Heiligung, Trost und Stärke wider den Teufel und endlich die Auferweckung vom Tode, welches dieser Segen auch rührt und erklärt, er spricht, der Herr erhebe sein Angesicht und so weiter. Das ist, er wolle dich stärken, trösten und endlich den Sieg geben. Deshalb hat Martin Luther auch den aaronitischen Segen im Gottesdienst eingeführt als Schlusssegen. Liebe Gemeinde, im Segen erleben wir den dreieinen Gott. Gott, der Vater, hat den Segen eingesetzt und durch Jesus Christus erfüllt. Im Heiligen Geist erleben wir jetzt Gottes Segen genauso wie die Juden bei Mose und Aaron vor 3400 Jahren. Lasst uns immer wieder ausstrecken nach dem Segen, denn vom Segen kann man nie genug kriegen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.